Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Abschnitt der Heiligen Schrift für diesen drittletzten Sonntag des Kirchenjahres steht im Lukasevangelium im 17. Kapitel in den Versen 20 bis 30. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Lassen Sie uns in drei Schritten diesem Wort der Heiligen Schrift nachgehen. Ein erster, das Wesen des Reiches Gottes. Ein zweiter, die Wirkung des Reiches Gottes. Und ein dritter, die Vorbereitung auf das Reich Gottes. Zunächst also der erste Schritt, das Wesen des Reiches Gottes. Also wenn manche Schüler im Unterricht das Wort Reich hören, dann sind sie überrascht, wenn sie das aus meinem Munde hören. Manche sind sogar schockiert. Immer wenn sie das Wort Reich hören, dann verbinden sie das mit Drittem Reich, mit Hitler und dem Nationalsozialismus. Das ist so der Zusammenhang, in dem sie das Wort überhaupt wahrgenommen haben. Das Wort Reich ist nicht aus dem Wortschatz auch der jungen Generation verschwunden, aber es hat eine Veränderung, auch eine Verengung erfahren. Aber diese Grundfrage, was ist denn das Reich Gottes? Was macht das Reich Gottes so wichtig, so unaufgebbar und unverzichtbar? Die ist weiterhin wichtig. Und sie hat auch Christen von Anfang an beschäftigt und bewegt. Immer wenn Jesus vom Reich Gottes oder vom Himmelreich gesprochen hat, dann haben diese Christenmenschen sich vielleicht an etwas erinnert gefühlt, was sie schon kannten. Da klang dann immer auch mit dieses griechische Wort Basileia und das bedeutet Königsherrschaft oder Königreich. Reich, das kann wie das römische Reich ein Herrschaftsgebiet sein. Also ich habe eine Landkarte mitgebracht. Und da kann man ja alles Mögliche drauf finden. Ich weiß nicht, schauen Sie gerne Landkarten an? Also ich kann da, wenn ich Zeit habe, mich wirklich drin verlieren. Hier, das ist jetzt der Stadtplan von Gunzenhausen. Für uns als Neubürger war das eine echte Hilfe. Ja, und dann die ganze Umgebung, das Seenland ist auf der Rückseite. Und doch hätten wir alle, glaube ich, Hemmungen, da irgendwo ein Kreuzchen zu machen und zu sagen, da ist es, das Reich Gottes. Oder da könnte jetzt natürlich jemand kommen und sagen, naja, nimm doch eine Bayernkarte oder nimm doch eine Deutschlandkarte oder vielleicht Europa. Wie wäre es mit einer Weltkarte oder einem Globus? Und wir hätten trotzdem Hemmungen zu sagen, so, da ist es. Ein Kreuzchen machen und schon hat man es erfasst. lässt sich das Reich Gottes vielleicht auch als Königsherrschaft denken, eine gute Art zu herrschen und zu regieren. Eine Herrschaft, bei der Gott der Herrscher ist, im Fachwort eine Theokratie. Es haben ja manche damals, als Jesus vom Reich Gottes redete, vermutet, Jesus wolle die Macht. Aber Jesus sagt vor Pilatus, meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt er ihm. Also verkündigt Jesus offenbar auch keine Königsherrschaft, die so dieser weltlichen Herrschaft auf dieser schönen Erde gleicht. Und dann kommen Fragen auf. Also es ist kein Land, es ist auch kein Herrscher, es ist auch nicht eine Regierungs- oder Herrschaftsform. Ja, was ist es denn dann, das Reich Gottes? Was ist das Wesentliche? Das Vorverständnis der Menschen damals und auch heute bei uns reicht nicht einfach aus, um direkt auf Anhieb zu verstehen, was das Wesen des Reiches Gottes ist. Wir müssen also schon selbst anschauen, was Jesus vom Reich Gottes sagt, um dem auf die Sprünge und auch auf die Schliche zu kommen. Wir entdecken immer wieder, dass Jesus das Reich Gottes in Gleichnissen, in Bildern verkündigt. Bei Matthäus spricht er vom Himmelreich und er zeigt, wie vorsichtig die Christen damals waren, im Hinblick auf die jüdische Herkunft, dass man den Namen Gottes gar nicht in den Mund nimmt, sondern den Ort, an dem Gott wohnt, nämlich im Himmel. Bei Johannes, da spricht Jesus nur einmal in der Begegnung mit Nikodemus vom Reich Gottes. Und wenn wir bei Paulus schauen, dann kommt diese Wendung Reich Gottes nur selten vor. Aber diese Worte und Taten, die Jesus spricht und vollbringt, die zeigen etwas vom Reich Gottes und da ist es offensichtlich angebrochen. Heute in unserem Abschnitt sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wenn man jetzt nochmal überlegt, was heißt das? Es ist mitten unter euch, dieses Reich. Dann kann man es sich offensichtlich nicht denken ohne Jesus. Wäre Jesus nicht da, dann wäre es auch nicht mitten unter den Jüngern. Also offenbar hat es doch ganz, ganz viel, ja ausschließlich letztlich mit der Person Jesu zu tun. Ohne Jesus ist das Reich Gottes nicht da. Wo Jesus ist, da ist Gottes Reich. Und dann bekommen seine Hörer noch mehr Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Jesus redet vom Leiden und vom Sterben und er redet von seiner Wiederkunft. Auch das gehört offensichtlich zum Reich Gottes dazu. Aber wie hat man sich so ein schönes Reich vorgestellt? Das sind doch eigentlich Helden oder Siegertypen, die man für ein solches Reich sich vorstellt oder die man wählen würde, damit sie ein solches Reich zum Glänzen bringen, oder? Also die Jünger und auch die Menschen damals, die ihm gefolgt sind, haben sich die Frage gestellt, wie passt denn dieses Reich Gottes und sein Kommen mit dem Leiden und dem Sterben zusammen, von dem Jesus hier spricht? Und wir lernen hier ganz viel von Gottes Wesen und von Gottes Art, wenn wir uns nach dem Wesen des Reiches Gottes ausstrecken und fragen. Gott kommt offenbar nicht triumphal. Er kommt auch nicht von oben herab, sondern er kommt in Niedrigkeit, auch in Verfolgung. Er kommt da zu uns, wo er leidet und für uns stirbt und aufersteht. Wir werden bald wieder Weihnachten feiern und auch da wird wieder die Frage sein, warum wird Jesus nicht in einem Königspalast geboren? Warum in einer Krippe, in einem Stall? Auch all das gehört dazu. Bei allem, was bisher vom Reich Gottes durch Jesus zur Sprache kam, da könnte der Eindruck entstehen, wenn Jesus so zu den Menschen spricht, dann findet das Reich Gottes hier und heute statt. Jesus ist da und da findet das Reich Gottes statt. Und doch ist das nicht alles. In Jesus ist Gottes Reich da, aber es gilt zugleich auch, das Reich Gottes kommt mit dem kommenden Menschensohn. Das ist für Jesus kein Entweder-Oder, das schließt sich nicht aus. Es ist ein Sowohl-als-auch. Es ist da, wenn Jesus da ist, und es kommt, weil er kommt. Das Reich Gottes hat in der Gegenwart seinen Platz und für die Zukunft eine überragende Bedeutung, weil Jesus der Herr ist. Ein zweiter Schritt, die Wirkung des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist ganz und gar Gottes Werk. Das sagt Jesus unmissverständlich immer wieder. Und ich nehme mal einen Gedanken aus einem Gleichnis in Markus 4 heraus. Da redet Jesus von der selbstwachsenden Saat. Da wird ein Samenkorn eingepflanzt und nun wächst es heran. Und derjenige, der es gesät hat, der kann nichts dafür tun. Man müsste sogar im strengen Sinne sagen, wenn er was tut, also jetzt mal ganz unfachmännisch geredet, wenn er zu viel gießt oder wenn er an der Pflanze zieht, damit sie schneller wächst, oh weh, dann wird alles schief, schräg und geht kaputt. Nein, wir müssen bei allem, was wächst, aushalten, dass es seine Zeit zum Wachsen braucht und dass wir nur zuschauen können, wie es wächst. Na, ich weiß, diejenigen mit grünen Daumen unter Ihnen, die wissen auch, wie man den Pflanzen ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Aber was Jesus hier sagen will, ist, das Reich Gottes wächst. Und der es gesät hat, kann sich im Prinzip schlafen legen und warten, bis es aufgeht. Diese selbstwachsende Saat, das macht deutlich, das Reich Gottes ist in Jesus nahe. Es wird nicht durch Kampf oder Krieg herbeigeeifert oder herbeigestritten. Die Zeloten, die hätten gerne das Reich Gottes mit Waffengewalt herbeigezwungen. Und das geht nicht. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber in der Gegenwart Jesu, da passiert auch ganz Wesentliches. Menschen kehren um. Menschen wird die Vergebung der Sünden zuteil. Und diese Wirkung der Gegenwart Jesu, allein dadurch, dass er da ist, die wird leicht übersehen. Wir fragen uns oft, was tut Jesus? Gebraucht er irgendetwas bei der Heilung? Welche Worte sagt er? Das Entscheidende ist erstmal, dass er da ist, dass er nahe ist. Viele Zeitgenossen Jesu haben das auch schon verwechselt. Sie sind gekommen, um die Wunder Jesu zu sehen. Und es gibt sicher auch diejenigen, die Sehnsucht nach Heilung hatten. Aber es gab auch diejenigen, die einfach etwas Großartiges, ein Event, einen Kick haben wollten, etwas Spannendes sehen wollten. Sie wollten aus der Langeweile und Gleichförmigkeit des Alltags herausgerissen werden. Es gibt eine Stelle, da sagen Leute, wir wollen gerne mal ein Wunder von dir sehen, Jesus. Kannst du nicht mal gerade was machen, was für uns organisieren? Aber die Wirkung des Reiches Gottes ist keine Unterhaltungsshow. Nein, es ist ja etwas ganz elementar Wichtiges und Ernsthaftes. Menschen bekommen Vergebung. Ihr Gewissen wird rein. Sie werden gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und die Last der Sünde, die Menschen mit sich herumtragen, die Last ihres Lebens, die nimmt ihnen Jesus wirklich ab. Das ist ein echter Neubeginn. Und am Kreuz Jesu, da ist der Ort für Vergebung und für Neuanfang. Dort legen Menschen ihre Lasten ab und sie werden frei. Es ist ja nicht nur das Äußerliche, dass Gelähmte geheilt werden und hinterher herumspringen. Es ist auch das, dass Menschen befreit mit der Last ihres Lebens endlich fertig geworden sind, weil Jesus sie ihnen genommen hat. Jesus befreit von Krankheiten, er heilt Menschen. Und doch ist er nicht einfach eine Art Ersatzarzt. Also das Reich Gottes ist auch nicht eine wunderbare große Klinik. Nein, die Wunder Jesu sind ein Zeichen. Sie sind ein Zeichen auf ihn hin. Ein Zeichen auf ihn als den Herrn, mit dem das Reich Gottes anbricht. Auch wenn die Wunder die Menschen oft sehr bewegt haben und auch verändert haben, sie sind kein Selbstzweck. Es liegt immer in der Freiheit Jesu, es zu tun oder nicht zu tun. Und er hat sich oft einzelnen Menschen zugewandt mit den verschiedensten Krankheiten Und doch waren es oft einzelne, manchmal auch namentlich angesprochene Menschen, denen Jesus hier begegnet ist. Und viele Menschen standen dabei und schauten zu. Jesus wendet sich dem Einzelnen zu. Und jede Heilung und jeder Zuspruch der Vergebung ist wieder eine ganz besondere Begebenheit, wo Gottes Reich anbricht. Eines ist aber jeder Sündenvergebung und jeder Heilung an Leib und Seele gemeinsam. Es geht um Jesus, um seine Nähe. Und in seiner Nähe, da ist die Wirkung des Reiches Gottes erkennbar. Da wird erfahrbar, was Gott für die Zukunft vorhergesagt hat. Diese Begegnung Jesu mit den Menschen, die er heilt und denen er vergibt, sind eine Art Vorgeschmack von Gottes neuer Welt. Was es bedeutet, für Zeit und Ewigkeit gerettet zu sein. Schon hier ewiges Leben zu haben und Anteil an Gottes neuer Welt, an diesem Reich Gottes. Ein dritter Schritt, die Vorbereitung auf das Reich Gottes. Jesus macht das umfassend deutlich, wie man nicht oder auch vielleicht falsch auf das Reich Gottes vorbereitet ist. Er sagt ganz deutlich, das Reich Gottes kann nicht beobachtet werden. Oder so, wie ich eben die Karte aufgeblättert habe und ein Kreuzchen machen wollte. So nicht. Auch nicht als eine Bewunderungsveranstaltung, wo man hinterher gerührt rausgeht. Keine Show, kein Event. Es gibt auch hier keine Tipps oder Tricks für Gottes Reich, wie man es irgendwie beschleunigen könnte. Jesus will keine Bewunderer. Er will Nachfolger. Er will Menschen, die ihm aus Glauben nachfolgen. Und diejenigen sind ausgeschlossen vom Reich Gottes. Das sagt Jesus hier ganz klar. Die ihr Leben gegen Gott leben. Wie die Menschen zur Zeit Noahs oder im Umfeld Lots in Sodom. Beide Gruppen stehen für die Abkehr von Gott. Für eine Feindschaft gegen Gott und auch für eine Feindschaft gegen seine Forderungen und Zusagen. Man schert sich nicht drum, man ist vielleicht gleichgültig oder ablehnend. Dieser Widerstand ist ja längst vergangen und trotzdem dienen diese Leute zur Zeit Noahs und Sodoms als warnendes Beispiel. Wer sich auf Erden Gott verschließt, dem wird auch in Ewigkeit Gottes Reich verschlossen bleiben. Das will Jesus damit sagen. Ja, dieses Leben ist die Vorbereitung auf jenes Leben nach dem Tod. Vorbereitet auf ewige Verlorenheit sind diejenigen, die sich dieser Liebe Gottes verschließen, die in ihrer Sünde beharren, die nicht bereit sind umzukehren, sondern sagen, ich will so bleiben, wie ich bin. Aber Jesus umwirbt seine Hörer. Er umwirbt sie, sich ganz von der Gnade Gottes und von seiner Liebe leiten zu lassen und aus dieser Gnade zu leben. Immer wieder wendet er sich den Menschen zu, die ihm Widerstand entgegenbringen. Und seine Liebe versucht, diese Widerstände zu überwinden. Die Sünde soll die Gnade nicht hindern. Und Jesus wehrt auch faule Kompromisse ab, die einen Rückfall in die Sünde bedeuten, die Gottes Gnade schmähen. Und das Wort Gottes treibt dann Menschen an und es verändert Menschen, damals und heute, sich ganz auf Gottes Reich einzulassen. Und in Markus 4 sagt Jesus etwas, das viele Menschen bedacht und gehört haben, aber leicht auch falsch verstanden werden kann und doch so wichtig ist. Da sagt Jesus, und wenn dich dein Auge zum Bösen verführen will, so reiße es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als dass du beide Augen hast und in die Hölle geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Nur um das klar zu sagen, das ist keine Aufforderung zur Selbstverstümmelung. Dieses Wort Jesu soll uns dazu anhalten, unsere Prioritäten zu prüfen. Gesund an Leib und Seele zu sein, ist gut. Aber es ist nicht und darf nicht der Preis sein, ewig verloren zu gehen. Das wäre die falsche Priorität. Diese Zeit unseres Lebens ist eine Zeit der Gnade Gottes, in der Verheißungen wahr werden, die er uns gegeben hat. Und wir Christen sind angehalten, auf die Zeichen der Zeit zu achten. Aber das ist eben eine Spannung. Der Herr Jesus Christus kommt wieder wie ein Dieb in der Nacht, so hat er es gesagt. Und das heißt, er bekommt ohne Vorankündigung, das haben die Diebe so an sich. Die sagen nicht, heute Nacht komme ich und breche bei dir ein. Nein, sie achten sogar darauf, dass die Hausbewohner schlafen oder am besten abwesend sind. Gut vorbereitet sind aber gleichwohl diejenigen, die den Herrn fortwährend erwarten, in einer Lebenshaltung leben, die sagt, ja, er kann heute kommen, morgen kommen und ich bin bereit. Das Reich Gottes ist dann das zukünftige Geschenk dieses Herrn Jesus Christus für die Glaubenden, die in der Liebe tätig waren und sind. So sagt es übrigens auch Jesus in den Worten vom Weltgericht in Matthäus 25. Dann wird der König dieses Reiches Gottes zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, ihr von meinem Vater Gesegneten. Empfangt euer Erbe, und als euer Erbe das Königtum, das für euch seit Grundlegung der Welt bereitgehalten ist. Das ist übrigens keine Leistungsgerechtigkeit, wie manche da vermuten. So wie das Reich Gottes ganz von Jesus und von seiner Gegenwart abhängt, so wird der Herr Jesus Christus einmal denen sein Reich als Erbe anvertrauen, die aus der Verbindung und im Vertrauen zu ihm Werke der Liebe und der Dankbarkeit getan haben. Dieses Reich hat nichts Anrüchiges, es ist nicht gefährlich, wie diejenigen, die unter Reich immer nur an Ideologien denken. Dieses Reich verdankt sich ganz der Gnade Gottes. Und es wird übrigens bewohnt von begnadigten Sündern. Diese Werke des Glaubens zeigen, wie ihr Herr auf dieser Erde schon war und ist. Und Gott gebraucht uns Christen heute schon, Mitarbeiter an seinem Reich zu sein. Und wenn er uns Menschen diesen Vorgeschmack der künftigen Herrlichkeit schenkt, dann dürfen wir gewiss sein, das Schönste kommt noch.